Fällt der Auktionshammer für einen McAllen, dann wird's teuer. Für einen Normalverdiener bedeutet das dann meist Kopfschütteln über eine Whisky-Welt, bei der Preis und Genuss nicht mehr zusammenpassen. Denn wer würde schon sagen, dass ein Whisky für über 1 Million Euro sein Geld wert ist? Aber die Destillerie McAllen hat nicht nur den Ruf, der Luxus-Whisky schlechthin zu sein. Sie hat auch den Ruf, den Whisky-Markt aromatisch zu prägen. Wobei, der Meinung nach mancher Whisky-Fans, hatte sie den Ruf. Vergangenheit. In diesem Interview unterhalte ich mich mit Daniel Schöll, dem Markenbotschafter von McAllen. Du erfährst in dem Gespräch, welche Whisky-Serien McAllen wieder einstellen musste, warum die Nachfrage nach deren Whiskys aber so groß ist, dass sie heute eine der größten Malt-Whisky-Destillerien Schottlands ist. Du lernst zudem einiges über ihre Preispolitik und lernst den ein oder anderen McAllen kennen, der sich lohnt zu kaufen. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. McAllen ist eine unter zahlreichen Malt-Whisky-Destillerien Schottlands, die dir hervorragende Single Malts anbieten. Manche besser, manche schlechter. Um herauszufinden, welche Destillerie dir welche Aromen liefert, schreiben wir umfassende Hintergrundberichte für dich. Den aktuellen Distillery-Artikel findest du im Premium-Bereich des Eifer Spirits Whisky Clubs. Den Zugang dahin kannst du kostenfrei 30 Tage testen. Und den Zutritt zum Club und damit zu allen bisherigen und neuen Artikeln findest du unter eiferspirits.com/whiskyclub oder als Link in den Shownotes dieser Episode. Lieber Daniel, danke, dass du dir die Zeit heute nimmst und Gast bei mir im Podcast bist.
Ja, schön, dass ich hier sein darf und ein bisschen über McAllen sprechen darf.
Du hast ja als Markenbotschafter schon, gehe ich mal davon aus, den einen oder anderen Whisky von euch probiert. Was ist denn so dein persönlicher Lieblingsmalt von McAllen?
Tatsächlich ist es mein Einstieg von McAllen, der oder zu McAllen, der war ungefähr im Jahr 2008, 2009, dass ich mit der Marke das erste Mal quasi konfrontiert worden bin und den ersten probieren durfte. Und deswegen ist es für mich tatsächlich die McAllen Fine Oak Serie, die wir ja, ich meine, 2004 gestartet sind. Und die für mich so diese ganze Welt für Whisky auch viel, viel besser noch aufgemacht haben. Und da ist es halt wirklich der 18er Fine Oak, das ist schon ein ziemliches Brett.
Ja. Wobei ich sagen muss, wo ich mich jetzt echt schwer tue, ist das Portfolio von McAllen zu verstehen. Du hast jetzt gerade Fine Oak angesprochen, also das ist ja nur einer unter ganz, ganz vielen. Also ihr habt ja so unfassbar viele Whiskys. Lässt sich der Aufbau eures Portfolios auch einfach beschreiben? Weil ich habe da irgendwie keine klare Linie gefunden. Es gibt ja die ganzen Serien Sherry Oak, Double Cask, Rare Cask, Triple Cask und da geht es ja noch weiter.
Genau. Wir haben natürlich im Laufe der Jahrzehnte verschiedene Serien gehabt. Die Nachfrage nach McAllen ist natürlich auch gerade in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr stark gestiegen. Und wir haben im Prinzip eine Konstante drin ab ungefähr 2004 im internationalen Bereich mit der Fine Oak Serie, die ja aus drei Fässern damals schon bestand oder drei Fassarten. Und hatten dann einen kurzen Knick drin ab 2013 mit der McAllen 1824 Serie, wo dann wir die so mit die ersten waren, die ja auch Whisky ohne Altersangabe und dann auf diese Farbschema gegangen sind und eher die Whiskys über die Farbe, weil wir eben keinen Farbstoff verwenden, über die Farbe dann auch versucht haben zu beschreiben und sind aber auch seit 2017 dann wieder quasi zu unseren Wurzeln zurückgegangen. Und das ist das, was du gerade auch angesprochen hast, mit dieser Sherry Oak Double Cask und jetzt Triple Cask Serie. Also das, was wir heute Triple Cask nennen, das war früher Fine Oak, setzt sich eben aus drei unterschiedlichen Fassarten zusammen. Europäische Eiche, Sherry, amerikanische Eiche, Sherry und amerikanische Eiche, Ex-Bourbon-Fass. Und Double Cask wäre dementsprechend eine reine Sherry-Fass aus amerikanischer und europäischer Eiche. Und beim Sherry Oak ist es dann tatsächlich die europäische Eiche, die absolut das Highlight ist. Genau, das ist so unsere, in Anführungsstrichen, Standard-Range, wenn man bei McAllen von Standard sprechen kann. Ja. Und wir haben da aber auch natürlich immer nur eine gewisse Menge von der jeweiligen Serie zur Verfügung. Hat einfach mit den verfügbaren Fässern, Altersstufen etc. zu tun. Das, was das Fassmanagement halt zum aktuellen Zeitpunkt für die verschiedenen Länder einfach zulässt. Und bei uns ist es primär die Double Cask-Serie, mit der wir aktuell arbeiten können. Parallel dazu gab es bei McEllen schon sehr, sehr lange immer ja besondere und Editionen. Und da gab es dann eben, oder gibt es dann auch eine Rare Casks-Serie, die sich aus einem ganz kleinen Prozentsatz eben wirklich nur einer ja ganz, ganz speziellen Sherry-Cask-Linie quasi zusammensetzt. Wir haben die Editions gehabt, wo wir jetzt mit Edition 6 quasi abgeschlossen haben im letzten Jahr. Und die eben ja ganz besondere Merkmale eben hatten oder mit aus ganz besonderen Zusammenarbeiten auch entstanden sind mit Künstlern, mit Köchen, mit Parfümeuren, eben auch Meistern ihres Faches, um ja nochmal zu zeigen, wie divers dieses ganze Whisky-Making auch sein kann. Und ja, sind jetzt mit der Harmony Collection in Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres quasi wieder gestartet mit dem Rich Kakao, wo wir auch mit Chocolatiers zusammengearbeitet haben und auch dieses Nachhaltigkeitsthema Kakao, Kakaobohne, Weiterverwendung in der Verpackung, den Etiketten versucht haben, dann auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise zu spielen.
Ja. Aber das sind ja ganz, ganz viele verschiedene Aromen. Du hast jetzt auch verschiedene Fässer aufgezählt, also ganz viele Aromen, die da in diesen Whisky eindringen. Also wenn wir uns jetzt die ganzen Serien mal anschauen, ist es ja unglaublich vielfältig. Gibt es da eigentlich so einen Stil bzw. eine Aromatik, bei der man sagt, das ist typisch McEllen, also das findet man in jeder Flasche?
Das sind die Sherryfässer, natürlich. Also McEllen ist berühmt, berüchtigt, bekannt geworden, natürlich durch den Einfluss der Sherryfässer. Ja, also da waren schon über die Jahre hinweg immer wieder richtige Sherrybomben dabei. Das ist das, was ja die Leute auch mit McEllen verbinden. Wieso vielleicht der ein oder andere dann auch, der deutlich früher angefangen hat als ich mit McEllen, eben mit dem Genuss von McEllen, dann vielleicht irgendwie mit der Fine Oak Series oder der Triple Cask Series jetzt gar nicht so klar gekommen ist, weil er sagt, ja, aber McEllen, das sind halt immer diese Sherrybomben, ja. Da McEllen schon sehr, sehr früh eben angefangen hat, sehr viel in Sherryfässer zu investieren und eben die Whiskys hauptsächlich auf Ex-Sherryfässern, auf europäischer Eiche und amerikanischer Eiche, aber Sherry eben gelagert hat und das auch bis heute tut. Und das ist wirklich das, was sich durch jeden McEllen und auch durch die ganzen Editions und Limited Editions und Serien durchzieht, ist wirklich diese Akribie und das Sherryfass, das Fassmanagement gerade im Sherryfassbereich.
Was bedeutet dann eigentlich der Name McEllen? Also ist das eigentlich ein Familien- oder ein Clan-Name oder gibt es dafür eine konkrete Übersetzung?
Es gibt eine konkrete Übersetzung. Also das kommt aus dem McEllen, kommt aus dem gälischen Mac, was so viel heißt wie fruchtbarer Boden. Und Allen kam von einem Mönch, der hieß St. Fillan und daher kommt dann mündliche Überlieferung, man kennt das ja, Stille Postsyndrom ist aus von Fillan ist dann Allen entstanden. Das ist jemand gewesen, der sich gerade in dem auf dem Gelände in der Region dort East der Alkies befunden hat und dort eben auch gelebt hat. Und ja, das East der Alkies Haus ist ja auch eines unserer sechs Standbeine, unsere Six Pillars quasi. Das ist das Zuhause von McEllen. Dort befindet sich die Brennerei und das ist ein großes Anwesen mittlerweile mit 150 Hektar rundherum um die Brennerei und dort war eben dieser Mönch ansässig und daher der Name, also Allen von St. Fillan und Mac von dem fruchtbaren Boden, auf dem wir uns dort befinden.
Weil du es jetzt gerade vorhin noch angesprochen hast, lass uns nochmal den Bogen spannen zum Sherry-Fass, weil du hast es ja vorhin noch angesprochen, dass das so ein ganz, ganz typisches McEllen, ja, Ding ist, also wirklich schon fast eine Aushängeschild und eine Visitenkarte von McEllen. Und McEllen hat ja einfach den Ruf, typisch Sherryfass gelagter Whisky zu sein. Woher bezieht ihr da eigentlich die Fässer? Also habt ihr da eine konkrete Bodega oder Küferei in Spanien?
Wir haben mehrere Küfereien und mehrere Bodegas, mit denen wir dort zusammenarbeiten. Und also könnte jetzt viel nennen, möchte aber jetzt auch keinen besonders irgendwie hervorheben. Wir haben im Prinzip, kann man grob sagen, eine Küferei, mit der wir die amerikanische Eiche verarbeiten lassen und eine Küferei, in der wir die europäische Eiche verarbeiten lassen. Und dann haben wir dann verschiedene Bodegas, mit denen wir arbeiten, die dann diese Fässer von uns bekommen und dann den Sherry eben auf diese Fässer drauffüllen, um die dann auch zu aromatisieren. Das sind, und wir nennen das deswegen auch Sherry Seasoned Casks, also das sind ja Sherry gewürzte Fässer, wenn man es so will. Also ich hatte ja schon gesagt, McAllen hat sehr früh angefangen und also die größten oder die ersten quasi wirklich nachgehaltenen Schriftstücke oder Schriftstücke, die wir dazu haben, das war aus dem Jahr 1893 schon. Da war Roderick Kemp, das ist ein ehemaliger Weinhändler. Der hat die Brennerei damals übernommen, also 1892 hat er die übernommen und ab 1893 hat er dann angefangen, wirklich das Ganze so noch mehr nach seinen Vorstellungen umzubauen. Deswegen ist Roderick tatsächlich der, für uns heute gilt als der Architekt von dem McAllen, den wir heute kennen. Und er hat, was wir dann aus seinen Fassbüchern eben, was Fassmanagement angeht, also einen sehr starken Hang eben zu den Sherryfässern gehabt. Und er hat aber schon sehr früh angefangen, die Qualitäten zu hinterfragen und wo das Ganze herkommt und nachzuforschen. Und haben da viele Schriftstücke eben auch gefunden und in den Archiven mittlerweile, wo wir sehen, dass er mit Farmern, mit Fassherstellern, Bauern da auch schon im regen Austausch war und halt immer wieder gefragt, geschaut hat, wie kann er eben am Fassmanagement, an dem Getreide, an der Gerste und dann am ja endgültigen Whisky, am New Make Spirit und dann am Whisky eben das Ganze eine immer bessere Richtung lenken. Ja, und es kam dann so, das ist mittlerweile auch schon über 30 Jahre her, dass wir auch nicht mehr die Qualität und Menge an Sherryfässern bekommen haben. Das hat verschiedene Hintergründe. Das hat einfach mit der Nachfrage weltweit nach Sherry zu tun. Das hat aber auch mit den Gesetzen in Spanien, was Herstellung, vor allem Abfüllung und Verschiffung von Sherry angeht, zu tun, dass wir einfach nicht mehr die Menge aus dem traditionellen Sherry-Bodega-System rausbekommen haben an Fässern, die wir brauchen oder gebraucht haben damals schon. Und deswegen angefangen haben, eben mit Küffereien und Sherry-Bodegas zusammenzuarbeiten und nach genau unseren Spezifikationen, Anforderungen an das Holz, wirklich die Hölzer auszusuchen, die Fässer dann daraus machen zu lassen nach unseren Vorgaben und dann eben auch den richtigen Sherry für den richtigen Zeitraum dort drauf füllen zu lassen, um schlussendlich dann nach, ja, und da reden wir mittlerweile über ungefähr 5, 6, 7 Jahre, die das dauert, quasi vom Schlagen des Baumes, bis wir unser in Anführungsstrichen gebrauchtes Fass dann nach Schottland zu uns in die Brennerei bekommen, um dann unseren Whisky darauf lagern zu können.
Wenn man jetzt auch mal bedenkt, wie unglaublich groß McAllen mittlerweile ist, können diese Bodegas und die Küffereien dann in Spanien, mit denen ihr zusammenarbeitet, dann eigentlich wirtschaftlich noch überleben? Gäbe es McAllen nicht?
So tief stecke ich tatsächlich in der wirtschaftlichen Sprache oder Frage oder den wirtschaftlichen Angelegenheiten da gar nicht drin. Ich weiß, dass wir damit angefangen haben, schon vor sehr, sehr langer Zeit und dass mittlerweile viele andere Brennereien natürlich auch dazu übergegangen sind, weil man in dem Moment natürlich sehr viel der Lieferkette unter der eigenen Kontrolle hat. Und je mehr man da schon von vornherein in die richtige Richtung für uns lenken kann. Und eine andere Brennerei, die lässt sicherlich die Fässer dann in eine andere Spezifikation, in einer anderen Spezifikation bauen, was eben für deren New Make Spirit dann das bessere Endprodukt rausbringt. Sodass sicherlich viele Sherry Bodegas dort große Kunden in der Whisky-Industrie haben, ja, und sicherlich einen Teil ihres Umsatzes ohne McAllen und ohne andere Hersteller nicht hätten. Ja.
Weil wir jetzt auch gerade bei Sherry-Fässern sind, ich glaube, also so wie du hast ja vorhin gesagt, dein erster Einstieg war ein 18-jähriger Fine Oak oder der dich so zu McAllen gebracht hat. Aber was in der Szene damals einige vom Kopf gestoßen hat, habe zumindest ich das empfunden, war, als ihr damals die Feinork-Serie eingeführt habt. Also da waren ja zwar auch Sherry-Fässer dabei, aber eben auch ein erheblicher Anteil an Bourbon-Fässer. Und für viele war das jetzt einfach nicht mehr McAllen. Wie stehst du zu der Kritik?
Es ist immer die Frage deines Ausgangspunktes. Ja, also hätte ich vielleicht mit einem anderen McAllen angefangen, wäre das für mich auch, wenn mir jeder erzählt, das ist McAllen, ja, und das ist es eben, dann wäre ich da vielleicht auch, hätte ich den ja extrem starken Einfluss vielleicht dieser Fässer dort vermisst. Für mich war es ein phänomenaler Einstieg, weil es halt alles geboten hat. Ich habe diese getrockneten Früchte, diese Aromen gehabt, die eben aus dem Sherryfass rauskommen, und ich habe aber auch diese Süße, diese Leichtigkeit, dieses Karamell und Vanillin aus den amerikanischen Weißeichenfässern dort drin gehabt, und für mich war das ein absolut runder Whisky. Und es gibt natürlich Freunde von sehr starken Bourbon-Fass-Ausbau, es gibt Freunde von einem sehr starken Sherryfass-Ausbau. McAllen war für diesen sehr starken Sherryfass-Ausbau berühmt und ist es natürlich bis heute noch. Ich meine, wir sind immer im Wandel. Jede Brennerei versucht eben auch auf Marktgegebenheiten einzugehen und versucht zu experimentieren und probiert auch mal Sachen aus. Und ich weiß, dass damals dann mit diesem Übergang zu Fine Oak, da war Fine Oak sehr böse und war nicht mehr The McAllen. Und als wir dann 2013 eben zur 1824-Serie übergegangen sind, dann war halt Fine Oak auf einmal das Gute und das war McAllen. Und die 1824-Serie, die ja vom Grundsatz her oder vom Grundgedanken her eben alles, das waren reine Sherryfass-Lagerungen auch. Ja? Also da hatten wir keinen Bourbonfass mehr dabei und hatten Sherryfässer aus amerikanischer und europäischer Eiche, aber das war dann wieder so eine hundertprozentige Sherryfassnummer, und dann hieß es, naja, aber Fine Oak war eigentlich der McAllen. Also immer dann, wenn ich eingestiegen bin, das ist dann halt für mich irgendwo gesetzt. Und jetzt seit 2017, natürlich, wir lernen permanent dazu, wir experimentieren so wie alle. Und seit 2017 haben wir jetzt wieder quasi unterschiedliche Reihen, die wir parallel anbieten, mit der eben Sherry Oak, der Double Cask und der Triple Cask, so dass wir für jeden da tatsächlich auch was dabei haben. Ja, also für die, die eben eher auf den ausbalancierteren und etwas süßeren vielleicht stehen, und für die, die eher in die kräftige Richtung gehen, und eben auch für die in der Mitte, ist alles dabei.
Was mich vorhin so ein bisschen an deiner Aussage stutzig gemacht hat, du hast gesagt, die Triple Cask-Reihe, die ihr jetzt aktuell anbietet, ist quasi so der Nachfolger oder der Ersatz für die Fine Oak-Serie, weil die ist ja, zumindest laut eurer Website, nicht mehr im aktuellen Portfolio von McAllen drin. Gab es da eigentlich nur, verstehe ich das richtig, dass es da eigentlich nur eine Umbenennung gab, weil Fine Oak für viele einfach nicht McAllen war, dass man einfach diesen Begriff, diesen negativ konnotierten Begriff jetzt austauschen wollte und hat einfach Triple Cask umbenannt?
Nein, also das hat nichts mit dem Negativ geprägt, also weil er für uns nicht negativ geprägt ist, nur dass es dann mit den Reihen, die wir eben dann seitdem führen, dass man eben da eine klarere, die Unterschiede quasi, hier reden wir über primär europäische Eiche, ne, Sherry, dann haben wir eben sehr ausbalanciert nur Sherry, aber mit der Double Cask Serie dann die europäische und die amerikanische Eiche, aber alles Sherry, und dann haben wir eben als Triple Cask noch eine dritte Fassart, die dazukommt, sodass man dann eben das anhand der Hölzer und der verwendeten Liquids, die vorher auf den Hölzern eben gereift waren, dass man da einfach eine bessere Trennung hat und dass das für die Leute von Anfang an so ein bisschen besser greifbar ist und die verstehen, wieso heißt das jetzt irgendwie Sherry Oak, das Double Cask und das Triple Cask. Ja. Früher gab es nur die Fine Oak, ja, und da ging es eben auch um europäische Eiche Sherry, amerikanische Eiche Sherry und die amerikanische Eiche Ex-Bourbon. Ja. Und das ist bei Triple Cask das Gleiche, aber damals gab es eben noch kein Double Cask. Ja. Und deswegen, um einfach nur diese Abgrenzung zu schaffen, wurde das Ganze umbenannt. Ja.
Okay, quasi um ein bisschen Orientierung in das gewaltige Portfolio zu bringen.
Richtig, richtig.
Ihr habt ja dann auch Amber, Sienna, Ruby hieß der eine und ich glaube, wenn ich mich nicht alles täuscht, Gold war ja auch noch dabei. Da hatte die auch so eine Serie, wo ihr im großen Stil was Neues versucht habt. Also ihr habt da ja quasi Whisky mit dem Fokus auf Farbe rausgebracht und daher ja auch die Bezeichnung. Also Amber zum Beispiel für Bernstein, Ruby für Rubinrot. Und mittlerweile wurde die ja auch schon wieder von euch eingestellt. Wer entscheidet da eigentlich bei euch, welche Whisky-Serien produziert werden? Weil ich kann mir vorstellen, solche Trial-and-Error-Verfahren bei Whisky-Serien dürften ganz schön ins Geld gehen.
Das sind verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen. Das ist natürlich, was haben wir an Fässern, was können wir auf welchem Markt auch anbieten, wie viel Menge können wir von welchem Produkt überhaupt produzieren, um dann den gleichbleibenden Geschmack eben auch sicherstellen zu können. Und das sind Entscheidungen aus verschiedenen Gremien quasi vom den Master Distillern, Distillery Manager, den Master of Wood in Verbindung auch mit den unterschiedlichen Märkten zusammen werden dann auch solche Entscheidungen eben getroffen. Es sind dann natürlich auch Dinge, die aus dem Markt kommen, wenn die Leute nach Sherryfass, sie haben danach geschrien, haben gesagt, wir können mit dieser 1824 Serie eben Sherryfass darstellen, wir können das zeigen, wir können das auch anbieten, nur konnten wir in dem Falle dann nicht mehr die Jahreszahl darauf anbieten. Und dann war das eben für einige Jahre, hatten wir das Ganze, ich meine für 5 Jahre haben wir dann mit der Serie gearbeitet. Da haben wir sicherlich auch viele neue Konsumenten gewonnen, aber natürlich auch den ein oder anderen schon wieder älteren McAllen-Fan dort verloren. Und so ist das ein reger Austausch quasi.
Aber wenn man jetzt mal eure Zahlen so anschaut, scheinen ja wirklich sehr, sehr viele McAllen-Fans neu dazuzukommen, weil mit eurer neuen Destillerie habt ihr ja nicht nur eine der modernsten, sondern auch eine der wirklich größten Malt Whisky Destillerien der Welt. Das ist, als ich gesehen habe, die neue Destillerie, weil ich war, als ihr die neu gebaut habt, war ich so in den letzten Jahren, wo das Tourismuszentrum von der alten noch da war, habe ich die noch besucht und mich so mit den Leuten mal vor Ort unterhalten. Und es ist ja unglaublich, was für ein Wachstum da McAllen innerhalb von wenigen Jahren hingelegt hat. Wie viel Liter Alkohol produziert ihr eigentlich jetzt aktuell pro Jahr?
Wie viel wir genau produzieren, kann ich gar nicht sagen. Ich weiß nur, was wir maximal produzieren könnten. Ja, also rein rechnerisch aufgrund der Kapazität, die wir haben, auch an der Menge an Brennblasen. Und wenn wir es auf 24/7 und 7 days a week quasi laufen lassen würden, wären wir bei ungefähr 15 Millionen Litern pro Jahr. Ja. Was wir eben an New Make Spirit dann hinten rausbekommen. Ja, das ist schon wirklich eine Ansage. Es ist aber auch etwas, dass wir, und dieser ganze Umbau, das ist ja schon 2010 kam schon quasi die Entscheidung, dann mit Architekten und Ausschreibungen, und 2014 war meine ich Grundsteinlegung und Fertigstellung war dann 2018. Also das ist ja ein Prozess, den wir da auch schon durchlaufen sind, weil wir gemerkt haben, dass einfach die Nachfrage weltweit sehr, sehr groß ist und wir das natürlich auch irgendwo befriedigen möchten und auch eben McAllen in der Menge und Qualität, aber auch für die nächsten Generationen anbieten möchten. Und deswegen wurde dann die Entscheidung getroffen, das eben zu vergrößern, damit wir dem eben nachgehen können, ja, auch für die nächsten Generationen und aber auch dem Ganzen nachhaltig wirklich nachgehen können. Weil wir irgendwo in der alten Brennerei, auch was Thema ja einfach Skalierung und Energiemanagement und Nachhaltigkeit irgendwo an einen gewissen Punkt gestoßen sind, dass wir dann gesagt haben, jetzt macht Sinn, das Ganze einmal wirklich von Grund auf neu zu planen und neu aufzusetzen, damit wir dann wirklich für die nächsten 150 Jahre in Anführungsstrichen Ruhe haben und dann dort einfach entspannt weiter produzieren können.
Was ich bei so einer Destillerievergrößerung oder in eurem Fall ja sogar Neubau immer sehr, sehr spannend finde, ist, wie der Hausstil, der sich ja in einer Brennerei mit den ganzen Gegebenheiten schon mal etabliert hat, wie sich der dann übertragen lässt auf neues Gebäude, neue Ausrüstung. Das finde ich immer aus logistischer Sicht und Planungssicht wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema. Und euer New Make, ja, und damit auch der Hausstil, der ist ja kräftig und schwer. Ja. In erster Linie sind ja dafür Fermentation und Destillation zuständig. Und mit der Fermentationsdauer von 60 Stunden fallt ihr ja, so im Industrievergleich nicht besonders auf. Aber mit euren Brennblasen ist komplett anders. Also da fallt ihr definitiv auf, weil ihr habt sehr, sehr große Wash Stills für die erste Destillation und sehr kleine Spirit Stills für die zweite Destillation. Warum legt ihr da so viel Wert auf Extreme? Also was bringt's, so eine große Wash Still und so kleine Spirit Stills zu haben? Was macht das mit dem Whisky?
Also die Wash Still, der hat ungefähr, was haben die, also ist auch immer die Maximalkapazität, das heißt nicht, dass wir die auch wirklich all the way to the top auffüllen, aber da reden wir über 12.950 Liter und unsere Spirit Stills mit 3.900 Litern. Und das sind die den Charakter des Whiskys tatsächlich am stärksten prägen, ja, oder den Charakter des New Make Spirits, ja, das Fass macht dann irgendwie auch nochmal seine 50-80%. Und die gelten tatsächlich, und das ist eine unserer Säulen, das ist etwas, was auch von Roderick Kemp damals mit implementiert worden sind, diese extrem kleinen Stills mit einem relativ spitzen Winkel auch oben im Schwanenhals dann zum Leinarm, dass wir ein sehr kräftiges, öliges Liquid rausbekommen. Und das ist eine unserer Säulen, eben auch unsere sechs Säulen bei McAllen sind eben diese extrem kleinen Brennblasen, die als die kleinsten in der gesamten Space High tatsächlich gelten. Und dadurch haben wir, wie gesagt, eine relativ schnelle Destillation, ja, und ein relativ kräftiges und öliges Liquid, was dann eben über den Ausbau in den Fässern und vorher aber schon durch den sehr kleinen, feinen Cut doch recht, ja, elegant dann wieder wird. Also es ist irgendwie schwer zu erklären, weil viele natürlich McAllen ist sehr elegant, ist sehr dann doch leicht, ja, der Sherry-Fass-Einfluss ist da und wir haben aber ein sehr kräftiges Grundliquid. Dadurch, dass wir aber unseren feinest Cut, ja, das, was wir dann tatsächlich auf die Fässer zum Reifen füllen, sehr, sehr gering halten, haben wir da halt wirklich einen ganz feinen Auszug aus diesem öligen Liquid auch.
Das finde ich bei McAllen auch immer sehr, sehr spannend, wie sie es einfach schaffen, aus diesem ja grundsätzlich schweren Destillat, diesem schweren New Make, dann doch wirklich so ein wirklich rundes und filigranen Stil mit Hilfe der Fassreifung zu erstellen. Also das ist wirklich schon echt so ein Phänomen an McAllen. Und ihr habt ja mit der neuen Destillerie auch gleich die ganze Anzahl an Brennblasen erweitert. Ihr habt ja jetzt, also korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ihr habt ja, soweit ich weiß, 36 Brennblasen. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Wie schafft ihr das eigentlich logistisch, die alle zu steuern? Also, dass alles in geordneten Bahnen läuft und ordentlich produziert wird. Ist das dann alles computergesteuert?
Das hat mittlerweile natürlich viel, viel mehr Einzug gehalten, Computersteuerung. Damit man das natürlich sauber unter Dach und Fach bringen kann. Dann aber auch das ganze Energiemanagement, was computergesteuert sein muss, weil man sonst da eben auch den Überblick verliert. Und wir mit vielen geschlossenen Systemen dort arbeiten und vielen Wärmetauschern auch. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal im Visitor Center drin warst und vielleicht beim Bauen mal reinschauen konntest in die neue Brennerei. Da sieht man ja gerade unten, wir haben das ja relativ offen gehalten, also dass man da auch viel von der Technik noch, wenn man von oben runter schaut, reinschauen kann, sehen kann. Wir arbeiten extrem viel mit Energierückgewinnung und das musst du dann halt auch einfach über Computer steuern, über Temperaturfühler, da wir wollten und auch einer der Punkte hinter diesem kompletten Neubau auch war natürlich, das Ganze deutlich energieeffizienter zu machen und deswegen ganz viel, was an Energie reingesteckt wird, so gut es geht, erhalten werden soll und dementsprechend hinten das ganze Kühlwasser, was dann zum Runterkühlen des Kondensats hinten in den Kondensern verwendet wird, dass das dann über Wärmetauscher zum Beispiel zurückgeführt wird und damit dann die Wash vorneweg schon mal aufheizen, damit wir dann gar nicht so viel Energie in die Wash Still reinstecken müssen, um das Ganze dann zu destillieren. Ja, und also wir arbeiten da mit sehr vielen Wärmetauschern und Energierückgewinnungssystemen und das muss auch alles computergesteuert sein. Das könntest du heute nicht mehr mit irgendwie, dann müsste an jeder Ecke, müssten da im Prinzip 18 Stunden am Tag die Jungs stehen und irgendwelche Schieberegler auf und zu machen. Das wird gar nicht mehr funktionieren.
Ich vermute mal, der genaue Rechnungsbetrag, sowas aufzubauen, sind, also zumindest die Brennblasen zu kaufen und aufzubauen, sind firmeninterner. Aber jetzt mal rein hypothetisch, ich möchte mir jetzt genau die 36 Podstels kaufen, die ihr da habt. In welcher Dimension müsste ich dann einen Kredit aufnehmen?
Also das Stillhaus selber, da reden wir so über knapp 150, 160 Millionen Euro Invest. Wenn man jetzt,
sind da die Brennblasen schon dabei?
Oder da sind die Brennblasen. Das ist das Stillhaus im Prinzip.
Okay.
Ja. Wenn man dann aber den gesamten Umbau, also da reden wir schon über 500 Millionen Euro, wenn man das ganze Gelände, die ganze neue Infrastruktur, Tauscher, neue Teiche, die dann gebaut worden sind, Rückhaltebecken, damit wir eben auch das, was dann hinten noch an warmem Abwasser, also Abwasser ist einfach nur warmes Wasser, ja, warmes Süßwasser, was wir irgendwie aus der Spey und aus dem Brunnen entnommen haben, bevor wir das wieder in die Natur reingeben, dass das dann erstmal wieder abkühlen kann, bevor das dann irgendwie, dass wir da auch die Natur nicht so sehr beeinflussen. Also da würde eben auf das ganze Gelände, die ganze, das ganze Anwesen quasi wurde sehr, sehr viel Geld in Energiehaushalt, in Nachhaltigkeit, in Umbau für wirklich sehr, sehr lange Zeit und sehr viel vorausschauen, was wir vielleicht heute noch gar nicht brauchen und auch in 5 oder 10 Jahren, aber vielleicht in 20 oder 30 Jahren. Also da, das ist schon ein Invest, den werden wir in den nächsten paar Jahren nicht reinholen. Ja, das ist was wirklich auf Generationen gedacht ist.
Gut, ich glaube, den Kredit bekomme ich nicht.
den bekommen wir beide, glaube ich, nicht.
Wie viel Fässer gibt es eigentlich derzeit von McAllen, weißt du das?
Das ist schwer.
Ich schätze mal schon im Millionenbereich, oder?
Nee, aktuell glaube ich nicht. Ich meine, der letzte Stand waren ungefähr bei 350.000 Fässer ungefähr.
Okay. Ja. Okay. Und wo lagern die eigentlich alle? Weil ich glaube, für 350 Fässer werdet ihr direkt auf dem Gelände auch mit Umbau nicht Platz haben, oder?
Mittlerweile der größte Teil tatsächlich. Ja, also wir haben ganz, ganz viel auch an neuen, gerade wenn man jetzt, wenn das alte Visitor Center noch offen war, dann hast du das noch nicht gesehen, aber es wurde im Prinzip an dem Weg, wenn man dann von der Straße, von der Hauptstraße runterfährt, den ganzen, da wurden immens viele auch neue Warehouses gebaut, tatsächlich.
Ja. Doch, die habe ich gesehen. Die waren ja so fast militärisch so in Reihe und Glied.
Ja, genau. Ah, okay. Also da haben wir schon das, was wir jetzt da produzieren, tatsächlich auch alles on-site lagern können.
Gibt es da aktuell irgendwelche Schätze drin, von denen die meisten vermutlich noch nichts wissen? Hast du da irgendwelche
Natürlich gibt es immer irgendwelche Schätze, von denen die meisten noch nicht wissen. Ja. Also das, worüber wir reden können, was jetzt rauskommen wird, also das wird, da dieser Podcast ja auch noch nicht heute online gehen wird, ja, kann ich da jetzt mit dir drüber sprechen, weil zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast online geht, dann auch das Ganze schon offiziell raus ist. McAllen wird zum Beispiel jetzt den ältesten McAllen, den sie je rausgebracht haben, herausbringen, und zwar einen 81-Jährigen. Ja, also das ist ein Schätzchen, was da zum Beispiel in den Lagerhäusern drin gelagert war. Das ist ein McAllen, der ist 1940 im Januar abgefüllt worden und hat dann ja den Krieg überlebt und lag in den Lagerhäusern und wurde jetzt dann tatsächlich gerade abgefüllt mit 81 Jahren, aus dem Sherryfass raus auch. Ein absolut einzigartiges Produkt und heißt McAllen The Reach. Und ja, ist quasi eine Hommage an Dr. Alan Schirach, einer der Eigentümer der Brennerei zur damaligen Zeit, die Leute, die ihn damals dann quasi auf die Fässer gelegt haben, also das ganze Team, die Produktionsmitarbeiter und Kirsten Campbell, unsere Master Whisky Maker heute bei McAllen, die dann das Fass, dieses Schätzchen die ganze Zeit schon auf dem Schirm hatte und überwacht hat und jetzt dann der Meinung war, der ist jetzt bereit, ja, dass wir den jetzt auf die Flasche bringen können. Ja, es ist bei McAllen tatsächlich, wir haben schon sehr lange ein sehr genaues Fassmanagement-Programm implementiert, das sehr genau die Reifezeitpunkte der einzelnen Fässer überprüft werden. Also dass wirklich das Team hingeht und in gewissen Zeitabschnitten wirklich jedes einzelne Fass aufmacht und das probiert, also quasi da drin riecht und schaut, inwieweit sich dieses Fass im Einzelnen gerade schon entwickelt. Vielleicht schon feststellen kann, dass das ein Fass ist, was sehr lange liegen gelassen werden kann, dass das vielleicht ein Fass ist, was sich für diese oder jene Abfüllung in der Zukunft schon eignen wird. Ja, wird das vielleicht eher für einen 12er, für einen 15er? Was für Aromen sind da drin? Oder ist das was, was wir wirklich jetzt für 50, 60, 70 oder 80 Jahre liegen lassen können? Ja, also das ist wirklich, das Team kennt den Reifezeitpunkt eines jeden Fasses in diesen Warehouses und das ist auch sehr außergewöhnlich.
Also 81 Jahre ist schon wirklich, also für Whisky, für Scotch Whisky ist das schon wirklich unfassbar alt. Und ich denke mal, wenn ich so wie ich McAllen kenne, wird der Preis für Normalsterbliche nicht zu erreichen sein. Sind solche Produkte eigentlich für McAllen dann noch Genussmittel oder schon Prestige- und Investoren-Whiskys? Weil ich meine, ihr füllt ja solche Tropfen ja auch nicht gerade in Plastikflaschen ab, sondern es sind ja häufig schon mal Kristalldekanter von Lalique, die vermutlich mal nicht im Altglas-Container landen.
Nein. Am Ende ist, und das ist natürlich, also meine persönliche Meinung, jeder Whisky ist ursprünglich mal gemacht worden, um ihn zu trinken. Wir haben mit McAllen immer wieder im Laufe der Zeit auch einige Rekorde eingefahren bei Auktionen, dass die Produkte von McAllen eben wirklich für sehr viel Geld dann auch verkauft worden sind. Wenn das Teil tatsächlich unsere eigenen, also wenn wir an dieser Auktion beteiligt waren, dann ist dieses Geld immer genommen worden und wurde auch in gewisse Fonds, Nachhaltigkeit, also wurde immer zu karitativen Zwecken dann tatsächlich verwendet. Und wir sind uns dem bewusst, dass natürlich dass das Ganze, ja, also dass da vielleicht Produkte dabei sind, die eher nicht direkt geöffnet werden und getrunken werden. Aber das ist also jeder Whisky, den wir machen, der ist zum Genuss gemacht. Was dann die Leute damit machen, das ist nochmal was anderes. Und natürlich möchte man aber auch, wenn man jetzt einen, um die Wertigkeit des Ganzen auszudrücken, wird man natürlich jetzt einen 81-jährigen McAllen nicht eine Plastikflasche füllt und auch vielleicht nicht in eine normale Flasche, damit die Leute, wenn sie ihn denn trinken, und auch wenn sie sich nur ins Regal stellen, in Anführungsstrichen, oder in den Safe, dass sie sich auch diesem Stück Geschichte, was sie da in der Hand haben und das, was da wirklich an Know-how, an Handwerkskunst damals wie heute reingeflossen ist, sich dessen auch irgendwo bewusst sind.
Wie sieht eigentlich so der typische McAllen-Kunde aus? Weil ihr beschreibt euch ja selbst als luxuriöser Single Malt Whisky. Das schränkt ja gewisserweise den Kundenkreis preislich schon ein bisschen ein, oder?
Also das ist ein, wie sieht, also ich glaube, den typischen McAllen-Konsumenten gibt es nicht, weil das sind jüngere Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ja, McAllen ist natürlich ein Name und dann ist es vielleicht irgendwie so der erste Single Malt, der vielleicht mal getrunken wird, weil davon hat man gehört, aber es sind auch die Leute, die sich schon sehr, sehr lange damit beschäftigen und dann eben wissen, dass da auch teilweise die flüssige Geschichte im Glas ist. Ja, und sich dann auch freuen, irgendwie mal einen alten Sherry Oak mit einem neuen Sherry Oak einfach mal nebeneinander zu halten und gucken, wie sich das verändert hat. Ja, und sich eben der ganzen Arbeit, die dahinter steckt, auch bewusst sind. Also das ist von bis, man kann das schwer eingrenzen. Ja, also das sind wirklich von neuen Konsumenten bis wirklich ganz alt hergebrachten Liebhabern.
Was ich mir vorstellen kann, was auch hilft, oder was McAllen macht, was dann auch hilft, neue Whisky-Fans für die Marke zu gewinnen, sind ja die vielen Kooperationen, die ihr auch im Filmgeschäft habt, weil mir fällt da jetzt spontan nur Suits ein oder bekanntes Beispiel ist auch James Bond, da war zum Beispiel ein Skyfall, glaube ich, war das. Da war ja dieser 62er McAllen, wo er dieses Shotglas mit dem Whisky vom Kopf der Frau schießen musste. Wie kommen solche Kooperationen eigentlich zustande? Weil das ist natürlich für McAllen natürlich viel Aufmerksamkeit.
Ja, das sind, weil es natürlich für James Bond als englischer Gentleman, ja, und McAllen auch als einer der Inbegriffe, was wirklich irgendwie britischen Luxus dann auch angeht tatsächlich. Und viele dieser Kooperationen, die sind dann über die Jahre hinweg schon entstanden, dass teilweise bei der Produktion da mal was getrunken worden ist, dass man aufeinander zugegangen ist einfach und dann gesagt haben, okay, dann machen wir eben auch für euch, für den Film eine Sonderabfüllung von einem 62-jährigen McAllen, damit das dann eben ein Match ist. Und das sind, also wie bei vielen in der Spirituose und gerade bei McAllen sind das, dass man ja dann eben, weil es da teilweise Ikonen in gewissen Bereichen sind, dann aufeinander zugegangen wird und gesagt, Mensch, das würde doch einfach sich irgendwo ergänzen und wir hätten da Spaß dran und ihr habt da Spaß dran und dann lasst uns das doch machen.
Hast du das dann häufig, wie jetzt zum Beispiel der 62er McAllen, sind das dann Sonderabfüllungen konkret für den Film oder nimmt man da einfach, ja gut, von der Stange wäre jetzt der falsche Begriff, aber einen, den es vorher schon gab?
Also es gibt von McAllen seit 2002 die sogenannte Fine and Rare Serie. Das ist eine Kollektion von verschiedenen McAllens so aus den Jahren 1926 bis 1976. Ja. Also da haben wir schon quasi eine Serie draußen, auf die man an der einen oder anderen Stelle zurückgreifen kann. In dem Falle war es jetzt wirklich eine Sonderabfüllung im Prinzip für den Film.
An der Stelle würde ich jetzt gerne mal zu den Community-Fragen kommen, weil ich habe nämlich im Vorfeld die Eye for Spirits Community mal gefragt, ob sie Fragen an dich bezüglich McAllen haben. Und da sind einige interessante Fragen zusammengekommen. Bist du bereit?
Ja, sehr gerne.
Okay, zum Beispiel die erste Frage fragt Bob. Worin unterscheidet sich die Qualität der Sherry-Fässer im Vergleich zu anderen Brennereien?
Ja, McAllen ist tatsächlich die Brennerei in Schottland, die am meisten Zeit, Geld und Handwerk in Sherry-Fässer investiert.
Okay, aber ihr habt zum Beispiel, wenn ich die Frage jetzt, also das ist jetzt meine Ergänzung dazu, aber ihr habt hauptsächlich auch Hogsheads, oder? Also die mittlerweile die Standardgröße für Sherrys, oder? Oder sind das hauptsächlich bei euch dann noch die alten Butts? Weißt du das?
Ja, wir haben in beiden Bereichen. Also wir arbeiten so, ja, okay, tatsächlich mit europäischer und mit amerikanischer Eiche und haben sowohl Sherry Butts als auch Puncheons als auch Hogsheads.
Okay.
Weil sie sich eben für unterschiedliche Bereiche dann besser eignen oder weniger gut eignen.
Die nächste Frage kommt von Thomas. Er hätte gern gewusst, wer wohnt im McAllen House? Ich vermute mal, er meint das Easter Elkies House auf dem Gelände.
Das Easter Elkies House, ja. Genau. Früher hat er der Lord of the Easter Elkies gewohnt. Zwischendurch war es ein Gästehaus. Mittlerweile finden dort Tastings statt.
Ah, okay. Ja, das ist natürlich auch eine sehr, sehr schöne Ambiente für ein Tasting.
Wundervoll. Es ist wundervoll. Ein großer offener Kamin auch noch drin. Also das ist wirklich eine ganz eigene, ja, Atmosphäre da drin. Du schaust raus, kannst halt das Gelände überblicken. Also wirklich schön. Hatte beim letzten Mal dann auch die Chance, nochmal reinzugehen und hatten dort nochmal ein kleines privates Tasting. Und das ist einfach. Ja, also da wohnt niemand mehr. Das ist hat repräsentative Zwecke heute und dort, ja, kann man dann eben auf Einladung darf man auch rein und kann dann auch in Genuss eines Tastings dort kommen.
Und wie kommt man zu einer Einladung? Weil ich kann mir vorstellen, dass du es nicht einfach auf der Website ein Tasting buchst fürs Easter Elkies House, oder?
Nein, das geht tatsächlich nicht. Das geht eben auf Einladung von vor Ort. Also da ist man natürlich, wenn man für das Unternehmen arbeitet, kann man dann mal das Glück haben, aber das ist auch nicht jeder von uns durfte da bisher auch schon rein.
Okay. Die nächste Frage kommt von Seba. Und zwar, dass limitierte Abfüllungen einen höheren Preis haben, ist nachvollziehbar. Aber ab 65 Euro für einen 12-Jährigen oder über 300 für die 18-Jährigen liegen weit über dem Durchschnitt. Wie kommen die hohen Preise zustande?
Das ist, hat mit der Verfügbarkeit natürlich zum einen mit der Kostenstruktur, aber auch mit der Verfügbarkeit und dann auch im zweiten und dritten Schritt natürlich mit Angebot und Nachfrage vor Ort in dem Markt zu tun. Ja, also über Preise, das ist für mich was immer ein schwer greifbares Thema, auch weil ich mit den Preisen selber gar nichts zu tun habe oder ich mache die Preise nicht. Ja.
Okay, gut. Nächster Punkt von Markus. Wie lange werden die Fässer in der Bodega eingesetzt, bis sie zu McAllen kommen? Also ich vermute mal, die Frage zielt darauf hin ab, wie lange reift darin dann der Sherry, bis er zu McAllen kommt?
Im Schnitt können wir sagen, dass es aktuell ungefähr 18 Monate sind.
Ah, oh, okay. Die
Ja, also es variiert aber. Ja.
nächste Frage kommt von Christoph. Produziert McAllen auch für Blends? Und wenn ja, wie viel Prozent der Jahresproduktion gehen in Blends?
Also das sind Angaben, die wir nicht machen. Blends kann ich auch verneinen. Blend kann ich ja sagen, ja, also Famous Grouse, das ist ja ein offenes Geheimnis, aber das ist mittlerweile nicht mehr so viel.
Dann von Severin. Mich würde interessieren, was bei McAllen in der Zukunft geplant ist in Bezug auf neue Abfüllungen. Einer hat es ja schon genannt, den 81-Jährigen, aber ich vermute mal, die meisten von uns werden nicht in den Genuss dieses Tropfens kommen. Gibt es auch sowas im Standardbereich? So in jüngster Zukunft?
Ja, wir haben ja, wie gesagt, gerade erst den ersten Teil der Harmony Collection. Ja, also da wird's sicherlich in der nächsten Zeit dann auch wieder Ergänzungen geben. Ja, mit Rich Kakao haben wir gerade gestartet und da, ja, kann man die Augen offen halten. Da werden noch spannende weitere Abfüllungen in dem Bereich kommen.
Und die letzte Frage von Manfred. Die neue Distillery kann ja spiegelverkehrt um das gleiche vergrößert bzw. verdoppelt werden. Ist der Ausbau schon geplant?
Geplant nach aktuellem Wissensstand nicht, aber das ist tatsächlich ja der Invest, der jetzt gemacht worden ist, ist natürlich auch unter dem ja und unter der Prämisse, dass man zukünftig das weiter hochskalieren könnte. Aber das, wie gesagt, das muss nicht heute oder morgen sein, sondern das kann dann auch in 10, 20, 30 Jahren erst eben der Fall sein. Aber man hat das so aufgebaut, dass man es eben hochskalieren könnte, wenn man das wollte, einfacher als das eben ja in der alten Brennerei der Fall war.
Lieber Daniel, ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, die ganzen Fragen von mir und von der Community zu beantworten und uns so interessante Einblicke in McAllen gegeben hast. Ich danke dir vielmals und wünsche dir eine schöne Zeit.
Sehr gerne, danke euch und ja, freue mich aufs nächste Mal.